Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hast, um sie zu erlösen. Dass er die Schuld auf sich genommen hat am Kreuz, am dritten Tag auferstanden ist und seinen Jüngern begegnet ist und immer noch 40 Tage mit ihnen geblieben ist, um ihnen das Wichtigste nochmal ans Herz zu legen und erst dann aufgefahren ist. Hey, danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast und ihn wieder zu dir geholt hast. Ohne da könnten wir nicht auf die Hoffnung warten, wo es irgendwann einmal zugute kommen wird. Ich danke dir vielmals dafür, dass die Auffahrt hat passieren durfte und das, was darauf gefolgt ist. Möge das heute unsere Herzen bewegen und uns zum Nachdenken und Nachsinnen bringen. Amen. Das ist immer so. Ja, ist gut. Noch kein Stress. Genau. Nachdem Jesus eben ans Kreuz gegangen ist und dann auferstanden ist, den Jüngern begegnet ist, hat er laut dem Lukas, dem Evangelist, eben die 40 Tage mit ihnen nochmal verbracht, wo er ihnen das Wichtigste nochmal haben wollte, über Gottes Reich weitergeben. Und das ist ja spannend. Er hat so viel Zeit mit ihnen verbracht, in Person, und sie haben immer noch riesige Fragezeichen gehabt. Das sieht man dann auch kurz bevor, wo Jesus aufsteigen tut in den Himmel, fragen sie ihn ja, und wirst du jetzt das Neue, also wirst du jetzt Israel neu aufrichten? Und sie haben immer, glaube ich, noch nicht ganz gecheckt, was Jesus für eine Funktion gehabt hat. Es ist nicht darum gegangen, Israel jetzt aufzurichten, sondern die Welt zu erlösen und in den Himmel aufzusteigen. Und nachher ist eben die Passage aus Apostelgeschichte 1, wo dann die Auffahrt passieren tut. Ich lese es euch gerne vor. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Immer wenn ich die Stelle versuche zu verstehen, sie lesen tun, dann habe ich auch immer wieder ein bisschen Fragezeichen. Gerade auch im Hinblick auf die Jünger, wie das hätte müssen für sie gewesen sein. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was in diesen paar Passagen alles passiert ist, Schlag auf Schlag. Also das ist eine völlige Reizüberflutung für uns, zu sehen, dass da jetzt das erste Mal einer in den Himmel steigt. Nachher kommen zwei Engel daher und verkünden, dass er dann wieder wie er gekommen, so wie er gegangen ist. Ich glaube, das können wir uns gar nicht wirklich vorstellen, wie das ist. Und das fasziniert mich so dran. Das Lustige ist, ich glaube, wir haben eben auch ein eine falsche Vorstellung von dieser Bedeutung von Himmel. Wir denken, wenn davon redet ist, dass er in den Himmel hochgehoben worden ist, denken wir so, ja, jetzt ist er irgendwo da oben in dem blauen Himmel. Ich weiss nicht. Ich habe früher so als Kind die Überzeugung gehabt, dass wenn ich jetzt mit dem Flieger da durch den Himmel würde düsen, irgendwann würde Jesus antreffen, nebst seinem Vater auf dem Thron. Ja, ist ein bisschen eine naive Überzeugung gewesen. Aber das ist eben nicht, mit dem ist nicht Himmel gemeint. Himmel ist eigentlich die unmittelbare Lebensgemeinschaft mit Gott. Es ist kein Ort, sondern es ist ein Zustand. Jesus ist zurück in die unmittelbare Lebensgemeinschaft mit Gott gegangen und herrscht jetzt dort in göttlicher Souveränität. Die zwei Engel, die da auftauchen, stellen eigentlich eine blöde Frage. Nö. Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Für sie scheint das anscheinend wirklich mega normal zu sein, dass jetzt da einen in den Himmel emporgehoben worden ist. Also, wenn ich das miterleben würde, dann würde ich, glaube ich, auch noch eine gute halbe Stunde durchgehen, wie es das genau passiert ist. Und das macht es für mich so menschlich, die ganze Auffahrt. Wie die Menschen auf das, die Jünger, reagiert haben. Aber was die Engel denn darauf absagen, das ist mega ermutigend. Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Und wo sie das gehört haben, sind sie vom Ölberg, das ist nicht einmal einen Kilometer von Jerusalem entfernt, weil das der Sabbatweg quasi ist, wo sie dürfen gehen. Sie dürfen nicht länger als einen Kilometer laufen. Sind sie zurückgegangen, sind sie in das gleiche Obergemach gegangen, wo sie Abendmahl gefeiert haben und haben dort gewartet und gewartet und gewartet und bettet, bis dass der Heilige Geist jetzt auf sie kommt. Weil Jesus ihnen den Auftrag gegeben hat, bleibt jetzt zuerst mal in Jerusalem und wartet auf das Kommen von meinem Beistand. Und das haben sie gemacht. Finde ich noch spannend. Ich glaube, wir als Menschen hätten Mühe mit dieser Vorstellung jetzt, müssen irgendwie, keine Ahnung, eben gute 10 Tage jetzt irgendwie in einen Raum zu gehen, dort zu verharren und zu beten und wirklich erwartungsvoll jetzt darauf zu warten, dass der Heilige Geist kommt. Und die haben das gemacht, in völliger Überzeugung. Auffahrt hat für mich 3 wesentliche Sachen in sich hinein. 3 wesentliche Bedeutungen und Auswirkungen, die essentiell wichtig sind, die Auffahrt an sich sehr gut beschreiben können. Und die möchte ich euch heute ans Herz legen. Eine neue Regentschaft, das ist die erste Auswirkung. Von David, ein Psalm. So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn. Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es gibt eine ähnliche Passage auch im Hebräerbrief, wo dort aufgenommen worden wird, von dem Psalm, wo genau vom Gleichen berichtet wird. Jesus Christus ist jetzt zu der Rechten von Gott. Und es ist ja so, dass Jesus nicht nur den Tod, sondern die Welt an sich überwunden hat. Das ist also faszinierend an Auffahrt. Das, was dort passiert ist, wie er die Welt überwunden hat, ist nicht menschenmöglich, sondern es ist durch Gott gewirkt worden. Und er ist dort angegangen, von wo er ursprünglich gekommen ist, zurück zum Vater. Und das besingt ein David in einem Psalm schon 1000 Jahre zuvor. Weil durch das Jesus Christus der Fürst dieser Welt besiegt hat, reden wir von einer neuen Regentschaft. Nicht mehr der Fürst dieser Welt hat die Welt in der Hand, sondern Gott. Durch die Tat, die er durch Jesus Christus und dem Heiligen Geist vollzogen hat. Und die neue Regentschaft ist jetzt ein bisschen anders, würde ich sagen, als voran. Und zwar, jetzt herrscht Gott in seiner Dreieinigkeit, in seiner göttlichen Dreieinigkeit. Wir haben jetzt Vater, Sohn und Heiliger Geist. 3 Personen, oder ich liebe den Begriff Seinsweisen, habe ich einmal gelernt. Also Gott, der sich in 3 Arten äußert. So regiert er. Und es ist spannend, sie haben ganz unterschiedliche Funktionen, möchte ich jetzt einmal behaupten. Und zwar der Vater, das sehen wir auch hier in dem Psalm, er hat jetzt die Funktion vom Bösen bekämpfen. Das ist auch das, was auf diese Zeit an der Vater wird tun. Der Vater wird dann schlussendlich all das so in den Weg leiten, dass nachher Jesus kann kommen, um das Gericht vollziehen. Der Vater kämpft mit der Heerscharen gegen das Böse, was auf dieser Erde passiert. Wir kommen nachher noch kurz auf das zurück. Der Sohn nimmt so Platz an der Rechten vom Vater. Der rechte Thron in der Antike oder der rechte Sitz von einem König war ursprünglich der Verwalter. Also wir dürfen das Bild von Jesus hockt jetzt zur Rechten von Gott auch bildlich deuten versuchen. Jesus verwaltet jetzt die Welt. Und das macht Sinn, weil durch die Ausgüssung vom Heiligen Geist macht er das genau. Er führt das Reich von Gott auf dieser Welt ans Ziel. Er hat dies und mein Leben in seiner Hand. Und der Heilige Geist ist der, der die Botschaft übermittelt, wo ihm weitergegeben wird. Und genau darum ist es auch so wichtig, dass Jesus nicht nur auferstanden ist, sondern auch aufgestiegen ist in den Himmel. Mit dem ist eine neue Regentschaft aufgerichtet worden. Und durch das, dass er aufgestiegen ist, nicht nur auferstanden, sondern auch aufgestiegen ist, werden auch wir nicht nur auferstehen, sondern auch aufsteigen. Aufsteigen in den Himmel, das heisst, wir werden in die unmittelbare Lebensgemeinschaft kommen mit Gott. Das wird der Himmel sein, wo sich dann einmal wird offenbaren. Das Zweite, was er gemacht hat, ist der Heilige Geist schicken. Ich möchte jetzt nicht zu viel von Pfingsten vorgreifen, aber es tut doch gut, da ein bisschen etwas zu hören. Die Passage, die Ruth auch schon vorhin erwähnt hat. Johannes 16, 5 bis 8. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Jesus beschrieb da einmal mehr die Abschiedsrede, das Kommen vom Heiligen Geist und was seine Auswirkung wird sein. Und was ich da ganz erstaunlich finde, ist, dass Jesus die Demut hat, zum Sagen und seinem Auftrag eben da mega gewiss ist, um das auch zu sagen. Er sagt, es ist gut, dass ich gange. Und das ist für uns Menschen, glaube ich, manchmal auch etwas, was wir nicht so verstehen möchten. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal den Moment gehabt, wo er sich denkt, Herr, wenn du in Gestalt von Jesus Christus hier auf dieser Erde, in dieser Zeit da wärst, dann könnte ich besser glauben und besser handeln. Und das haben sich die Jünger die ganze Zeit gedacht. Darum war es für sie auch so schwierig gewesen, zum loszulassen, als er dann gegangen ist. Und er sagt, es ist gut, dass ich gegangen, dass nachher der Helfer kommen kann, der dann weitere wesentliche Arbeit wird an euch tun wird. Und das finde ich mega spannend, weil wenn man nachher die Jünger betrachtet in der Apostelgeschichte, dann ist es der Heilige Geist, der sie befähigen tut für den weiteren Dienst. Das dürfen wir nie vergessen, wie wichtig das ist, dass Jesus uns den Heiligen Geist zu unserer eigenen Befähigung als Christen gesendet hat. Und nicht nur das, sondern auch zu uns die Wahrheit verkünden. Wir wären eigentlich ohne Heiligen Geist recht aufgeschmissen. Ohne den Heiligen Geist wäre die Botschaft nie in die Welt ausgetragen worden. Niemand wäre animiert worden, der das jetzt gemacht hätte. Ohne den Heiligen Geist gäbe es keine von Gott geführte Kirche. Ohne den Heiligen Geist wäre die Bibel kein göttlich inspiriertes Buch. Wir müssten dann darauf vertrauen, dass das Menschen geschrieben haben, die während der Verfassung nicht von Gott geführt worden sind. Das wäre recht schlecht für uns. Das würde die Bibel als Buch der Wahrheit, das, was der Heilige Geist auch geben wollte, Wahrheit, dass wir uns dem berauben, wenn das nicht von ihm geleitet worden wäre. Also grundsätzlich können wir sagen, unser Christsein wird ohne den Heiligen Geist nicht sehr viel Sinn machen. Er ist es auch, der den Menschen zeigen tut, dass sie im Unrecht sind. Er ist eigentlich der, der während dem Umkehrprozess, den Menschen erleben tun, wirken tut. Eben wenn ihr nochmal an euch selber vielleicht denkt, euren Moment, wo ihr Christ geworden seid, ist wahrscheinlich auch irgendwo durch das aufgekommen. So ein Gedanke von, ich muss umkehren. Und durch das Umkehren, wenn ich in die Richtung laufe und mich nachher umkehre, dann bekehre ich mich. Oder ich nicht, aber ich wende mich Gott zu, dass die Bekehrung durch ihn geschehen kann. Und das macht der Heilige Geist in diesen Momenten. Er zeigt ihnen dass es Sünde gibt. Er offenbart ihnen Gerechtigkeit. Und er macht ihnen klar, dass das Gericht wird folgen. Das zeigt auf, wie wichtig das ist, dass Jesus aufgestiegen ist, um uns den Beistand zu schicken, der uns all das klar machen tut. Der Heilige Geist, ich lehne mich da vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich stehe hinter dieser Aussage, ist der, der nach dem Aufsteigen von Jesus Christus im Evangelium die Weite gegeben hat, die es gebraucht hat, um sich über die Welt zu verteilen. Und es ist gut, dass das so passiert ist. Wie sonst wüssten wir vielleicht heute noch nicht von diesen Tatsachen, die da passiert sind. Und ein dritter wesentlicher Punkt ist Jesus seine baldige Wiederkunft. Markus 13, Vers 24 bis 27. Doch dann, nach jener Zeit der Not, wird sich die Sonne verfinstern. Und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen, so wie er gegangen ist. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Er wird so kommen, wie er gegangen ist. Und das haben wir vorhin auch schon in der Apostelgeschichte 1 gelesen. Und seine Wiederkunft ist ein wichtiger Bestandteil davon, von dieser Endzeit, die dann einmal wird eintreten. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Gott ist sozusagen jetzt der, wo sich gegen das Böse richten tut, und zwar aktiv, auch wenn man das nicht immer sehen. Gott, der Vater, wird, sobald die Zeit eintreten tut, wo sich der Satan wird zeigen, oder der Antichrist und ihre Gefolgschaft, wird der Vater diesen Aufstand niederschlagen. Und erst dann, wenn das gemacht worden ist, wird dann Jesus, so wie es da beschrieben wird, wiederkommen. Und er wird dann der sein, der das Urteil wird sprechen über uns. Er ist dann der mit dem Buch vom Leben in der Hand, weil er der Einzige ist, der würdig ist, um das Buch zu handhaben. Und wenn der Moment eintritt, werden die Menschen nach dieser Beziehung zu Jesus und auch nach ihren Werk gerichtet werden. Und diejenigen, die nicht in dieser Beziehung mit Jesus stehen, die werden das Gericht nicht bestehen. Das ist die Tatsache, die uns geschildert wird, wenn wir uns beispielsweise einer Offenbarung zuwenden oder den prophetischen Büchern. Das wird dann die Realität sein, die wir eintreten, dann, wenn es Gott für nötig sieht, dass jetzt die Zeit einbricht. Und wenn jetzt Jesus nicht in den Himmel aufgefahren wäre, könnte sich das gar nicht erfüllen. Er könnte nicht wieder von den Wolken herkommen, wo er ursprünglich angegangen ist. Ihr seht, wie wichtig das ist, dass man nicht nur Weihnachten, Ostern Und dann Pfingsten halten die Ehre halten. Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass die da oben stehen und die Auffahrt irgendwie da unten. Sondern wir müssen unbedingt das in die gleiche Reihe nehmen. Alles ist gleich viel wert, gleich gut, weil alle Sachen, all die vier Sachen sind wichtige Bestandteile von Gottes Heilsplan für die Welt. Und darum müssen wir die Auffahrt unbedingt auch so verstehen. Ich möchte zum Abschluss etwas vorlesen aus dem Philipperbrief. Und ich finde, das greift das sehr gut auf, wo wir jetzt gerade gehört haben, die ganze Dimension von all dem. Ich lese aus dem Philipperbrief 2, Vers 6 bis 11 vor. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und das darf ein Grund zur Freude sein. Jesus hat das Werk vollbracht, bis zu dieser Auffahrt und dem Ausgüssen vom Heiligen Geist an. Und er wird dann noch das Weitere vollbringen. Und wir werden das einmal so preisen, dass wir das gar nicht wirklich, wir können uns die Party schon gar nicht vorstellen, wo dann einmal sein wird, wenn die Zeit einbrechen tut. Und wir dürfen bei ihm sein. Und das darf ein Grund sein von uns heute, dürfen wirklich Freude zu empfinden. Ganz egal, wo wir im Leben stehen. Die Zeit hier auf Erde ist nicht ewig. Und das ist uns möglich gemacht worden. Unter anderem, dass Jesus zum Vater aufgestiegen ist, dass wir die Perspektive auf die Erlösung dürfen haben. Und mir gibt das eine mega Freude und Frieden im Herzen. Wir möchten jetzt unsere Zeit vom Lobpreis nehmen und wir werden nachher auch das Abendmahl miteinander feiern, um unter anderem auch dem dürfen zu gedenken. Ich möchte gerne beten, bevor wir in den Lobpreis übergehen. Vater, ich möchte dir Danke sagen für den Plan, den du hast, den du bisher schon ausgeführt hast. Gerade wenn wir auf Weihnachten schauen dürfen, auf Ostern, auf die Auffahrt und auf Pfingsten. Was all das beinhaltet tut, das ist einfach faszinierend. Und ich danke dir, dass wir jetzt dürfen, zu dir blicken und wissen, dass du die Welt verwaltet tust, dass du dein Reich und somit uns alle tust bewahren, bis das die Zeit von dieser Erlösung wird kommen. Hey, ich danke dir und bitte dich, dass wir das dürfen tagtäglich unseren Herzen mittragen, wenn wir im Alltag entlang gehen, dass wir dürfen genau von dieser Freude und dem Frieden geprägt sein und das anderen dürfen weitergeben. Durch deine Hilfe. Brauch du jetzt die Zeit vom Lobpreis und dem Abendmahl, dass wir gerade dem dürfen uns widmen und die Freude und den Frieden dürfen finden in dem. Danke dir vielmals dafür. Amen.